1999, Praha 2, Tschechische Republik.
Herzlich willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Aufgrund einer anonymen Bombendrohung hat die Polizei heute früh das Areal der Chemiefabrik Pharmak nahe der mährischen Stadt Olomouc Olmütz durchsucht. Sprengstoffe wurden dabei allerdings nicht gefunden. Die Situation im Kreis Olomouc und dessen Umgebung bleibt vorerst dennoch angespannt. Für heute Montag werden dort im Zusammenhang mit dem Ultimatum eines unbekannten Erpressers weiterhin Anschläge auf öffentliche Einrichtungen befürchtet. Der Erpresser hatte unter Androhung von Bombenexplosionen bereits vor über einer Woche vom Staat 10 Millionen Kronen, das sind etwa 320.000 Euro, gefordert. Eine laut Polizei funktionstüchtige Sprengladung hatte er an einer Eisenbahnbrücke in Olomouc angebracht, um die Ernsthaftigkeit seiner Drohung unter Beweis zu stellen. Die Polizei hat unterdessen, wie von dem Erpresser gefordert, das Geld an insgesamt 25 verschiedenen Stellen aus einem Hubschrauber abgeworfen. Weitere Informationen werden aber vorerst nicht veröffentlicht. Die Haltung der Tschechischen Republik zum Irakkrieg hat nach Meinung des ehemaligen tschechischen Außenministers und Senators Josef Jelinec, der Tschechien im Europäischen Konvent vertritt, keine negativen Auswirkungen auf die Beziehungen des Landes zu Frankreich und zur Europäischen Union. Dies sagte Jelinec heute nach einem Treffen mit der französischen Ministerin für europäische Angelegenheiten Noëlle Lenoir. Die Meinungen in der Europäischen Union seien in dieser Hinsicht so heterogen, dass allen klar sei, dass dies in Zukunft die gegenseitigen Beziehungen nicht beeinflussen sollte, sagte Jelinec. Die Abgeordnetenkammer des tschechischen Parlaments erhielt heute offiziell den Regierungsvorschlag zu einer Novelle des Budgetgesetzes für das Jahr 2003. Diese sieht die Erhöhung des ursprünglich geplanten Haushaltsdefizits von etwa 111 Milliarden Kronen, das sind ca. 3,7 Milliarden Euro, um weitere 10,6 Milliarden Kronen, etwa 354 Millionen Euro vor. Eben diesen Betrag nämlich muss die Tschechische Republik nach dem Urteil eines internationalen Schiedsgerichtes der amerikanischen Firma CMI bezahlen. Jene Gesellschaft hatte den tschechischen Staat wegen mangelnden Investorenschutzes verklagt, nachdem sich 1999 der Privatsender TV Nova von seinem bisherigen Partner und Geldgeber CMI ohne entsprechende Entschädigung getrennt hatte. Der nun vorgelegte Gesetzesentwurf sieht unter anderem die Abkürzung der Behandlungsdauer im Parlament vor, um zusätzlichen finanziellen Schaden durch weitere Zinsbelastung zu vermeiden. Die tschechische Bevölkerung steht der Wahl von Václav Klaus zum neuen Präsidenten überwiegend positiv gegenüber. Dies geht aus einer heute veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes TNS Faktum hervor. Demnach meinten etwa 50% der Befragten, dass die Wahl von Klaus zum Staatsoberhaupt gute Auswirkungen auf das Land haben werde. Etwa 20% vertraten die gegenteilige Auffassung, 30% äußerten keine Meinung. In der Differenzierung zwischen innen- und außenpolitischen Aspekten zeigte sich ein leichter Überhang von positiven Aussichten bezüglich innerer Belange. Insgesamt jedoch sind die Erwartungen, die in den neuen Präsidenten gesetzt werden, niedriger als noch bei der letzten Wahl von Václav Havel vor 5 Jahren. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Am Dienstag wird es in Tschechien heiter bis leicht bewölkt, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 15 Grad. Soweit die Meldungen. Bei uns geht es nun weiter mit dem Tagesecho und Dagmar Geberlova.
Tagesecho.
Danke, dass Sie heute wieder mit uns dabei sind. Im Tagesecho werden wir Sie heute unter anderem über folgende Themen informieren. Tschechische Militärexperten äußern sich zur Operation Freiheit für den Irak. Tschechische und österreichische Bischöfe trafen sich in Prag. Wie sieht die Situation im Prager Zoo nach den schweren Überschwemmungen vor 7 Monaten aus? Nach dem Tagesecho folgt dann die Sendereihe heute am Mikrofon mit Gerald Schubert. Der Krieg im Irak ist seit Donnerstag im Gange und auch in Tschechien fragt sich die Bevölkerung, die in ihrer Mehrheit nach wie vor gegen diesen Krieg ist, immer mehr, wie lange wird der bewaffnete Konflikt andauern, kann die Zahl der Opfer in Grenzen gehalten werden und wird es einen schnellen oder aber sehr mühevollen Sieg der US-Amerikaner und der mit ihnen im Feuerkampf verbündeten Briten geben? Auf all diese Fragen gibt es noch nirgendwo eine Antwort, doch Radio Prag wollte zumindest von einem tschechischen Militärexperten erfahren, wie gut ausgerüstet die Amerikaner und Briten in diese Auseinandersetzung gegangen sind und ob die von ihnen gewählte Kriegstaktik und Strategie nachzuvollziehen ist oder nicht. Zu diesem Themenkomplex sprachen wir mit dem Offizier des tschechischen Generalstabs und des stellvertretenden Direktor der Fakultät für strategische Studien der Militärakademie in Brno-Brünn, Oberst Vlastimil Galatík. Zunächst fragten wir nach, ob sich die bei der jetzigen Operation Freiheit für den Irak eingesetzten Waffen wesentlich von denen im ersten Golfkrieg verwendeten Waffen unterscheiden.
No, neřekl bych, že ta technika je převratně nová.
Nun, ich würde nicht sagen, dass die heutige Technik ein völlig neuer ist. Vollkommen geändert aber haben sich die Mittel bei der Handhabe zur Lenkung der Raketen und anderer Vernichtungswaffen. Hier wurde die Steuerung per Laserstrahlung durch die satellitengeführte Lenkung ersetzt. Das ist der größte Fortschritt, der in der Technologie erreicht wurde.
Und wie stellt sich ihm die von den USA und Großbritannien angewendete Taktik und Strategie dar? Dazu sagte Galatík.
Wir Militärs haben ein klassisches Schema erwartet. Das ist ein relativ langes Bombardement auf strategische Ziele im Irak, was militärpolitische und militärische Objekte, aber auch Raffinerien oder Zentralen der Energieversorgung sein können. Und nachfolgend wird ein Bodenkrieg geführt, bei dem die örtlich stationierten irakischen Einheiten besiegt werden sollen und der in der Besetzung von Bagdad mündet.
Wie sei in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass die Luftangriffe auf Bagdad zu Beginn des Konflikts nur sporadisch und auf einige wenige Ziele ausgerichtet erfolgt sind? Oberst Galatík sieht das so.
Die Vereinigten Staaten sind in der Vergangenheit sehr kritisiert worden für ihre massiven Bombardierungen von Jugoslawien oder anderen Ländern, auch wenn sie sich bemüht und es auch so deklariert haben, möglichst keine Verluste unter der Zivilbevölkerung zu machen. Dies ist möglicherweise auch ein Grund dafür, warum zunächst nur äußerst selektive Schläge auf bestimmte Ziele unternommen wurden. Vielleicht setzte man auch voraus, dass die Moral der irakischen Armee sehr niedrig sei, und wenn man sich den Vormarsch der einzelnen Einheiten anschaut, dann stellt man fest, dass die relativ schnell und sehr effektiv in die Tiefe vordringen. Man hofft dabei, die Iraker zum Verlassen ihrer Positionen und Einheiten der irakischen Armee zur Aufgabe zwingen zu können.
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die irakischen Soldaten nur zum Teil aufgeben, andere aber aus dem Hinterhalt angreifen. Dadurch ist zu befürchten, dass der Krieg noch einige Zeit andauern wird. Daher ist das letzte Wort der Militärs auch noch nicht gesprochen. London 200.000, New York 200.000, Paris 90.000, Amsterdam 25.000, Prag 300. Obwohl das vergangene Wochenende eine weltweite Welle von Antikriegsdemonstrationen brachte, blieb die tschechische Bevölkerung weiterhin ziemlich lax. Markéta Maurová berichtet.
Die Mehrheit der tschechischen Bürger ist gegen einen militärischen Angriff auf den Irak. Dies zeigen zumindest Meinungsumfragen, die hierzulande durchgeführt wurden. Doch zu solchen massenhaften Protestkundgebungen, die dieser Tage in der ganzen Welt auf der Tagesordnung sind, kommt es in Tschechien bei weitem nicht. Dieser Tatsache widmet sich auch der Kommentator des Blattes Hospodářské noviny am Montag und interpretiert sie folgendermaßen. Die Gründe, warum die überwiegende Mehrheit jener Tschechen, die mit dem Krieg nicht einverstanden sind, zu Hause bleiben, sollen wir in dem Zugang zum öffentlichen Geschehen suchen. Es ist immer noch nicht selbstverständlich, seine eigene Meinung auszusprechen, geschweige denn, sich jenen anzuschließen, die die Aktionen organisieren. Wir sollen auch das häufig mangelnde Interesse für das Geschehen im entfernten Ausland und die typisch tschechische Bemühung in Betracht ziehen, sich in fremde Streitigkeiten nicht einzumischen. Es wird wohl noch eine Zeit dauern, bis tausende Tschechen durch eine Aktion auf die Straßen gelockt werden, die zwar äußerst politisch ist, die man jedoch nicht als die Bedrohung seiner eigenen Freiheit versteht. Soweit die Tageszeitung Hospodářské noviny. Die einzige Demonstration, die am vergangenen Wochenende in Tschechien stattgefunden hat, war eine Protestveranstaltung der tschechischen Kommunisten auf dem Prager Wenzelsplatz am Samstag. Stoppt dem Krieg die Waffen nieder. Mit diesen und ähnlichen Parolen brachten einige hundert überwiegend ältere Leute ihren Protest gegen den Angriff auf den Irak zum Ausdruck. Ich bin durch die Barbarei ganz schockiert. Das, was ich gestern im Fernsehen gesehen habe, hat wirklich allem die Krone aufgesetzt. Ich bin gegen jeden Krieg, äußerten einige Teilnehmer gegenüber dem tschechischen Rundfunk. Man übte auch Kritik an der tschechischen Regierung und insbesondere an Außenminister Cyril Svoboda. Die Teilnehmer der Demo unterstützten die Führung der kommunistischen Partei, die Svobodas Abberufung gefordert hatte. Als Grund geben die Kommunisten die schwankenden und kriecherischen Äußerungen des tschechischen Kabinetts zur Irak-Krise an, die dazu geführt hätten, dass die Vereinigten Staaten die Tschechische Republik auf die Liste ihrer Verbündeten gesetzt hätten. Außenamtssprecher Vít Koláš sagte gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK, die Forderung der Kommunisten zeuge von der richtigen Orientierung der tschechischen Außenpolitik.
Ein Aufruf zur Versöhnung stellt die gemeinsame Erklärung der tschechischen und der österreichischen Bischofskonferenz, die unter dem Titel Versöhnte Nachbarschaft im Herzen Europas am Freitag in Prag unterzeichnet wurde. In dem Dokument wird zur Verzeihung der Unrechts aus der Vergangenheit und zur Überwindung der Spannungen, die es in den bilateralen Beziehungen gibt. Martina Steinberkova bat nach der feierlichen Unterzeichnung der Erklärung den Prager Erzbischof Kardinal Miroslav Vlk ans Mikrofon.
Herr Kardinal, worin sehen Sie die größte Bedeutung dieser gemeinsamen Aussöhnungserklärung, die jetzt mit der österreichischen Bischofskonferenz unterzeichnet wurde? Es wurde hier auch festgestellt, dass das eigentlich etwas länger gedauert hat als zum Beispiel mit der deutschen Bischofskonferenz. Oder gab es da keine Probleme vorher?
Es ist sehr bekannt, dass unser gemeinsames Leben oder Mitleben mit den Österreichern, ich würde sagen, tiefer war oder näher war als mit den Deutschen. Besonders die Vergangenheit, die unser Zusammenleben in der ungarisch-österreichischen Reich. Es war schön, Wien und Prag und so weiter, Geschichte, das werde ich nicht erwähnen. Und die Österreicher waren nicht der Ausgangspunkt des Nazismus, ja. Also ob zwar auch sie, die Leute in dem Grenzgebiet vertrieben worden sind, doch war hier nicht der Ausgangspunkt, die Ursache. Vielleicht deswegen haben wir es nicht früher aufgegriffen. Und in der letzten Zeit, wir stehen vor dem Eintritt in Europa und wollen auch einen Beitrag geben oder etwas Konkretes machen. Und uns schien es, dass es eine solche Erklärung sein könnte, ein Zeichen, dass wir in der versöhnten Nachbarschaft leben wollen. Und zweitens, in den letzten Jahren waren hier viele Diskussionen und Zwistigkeiten und Spannungen zwischen beiden Staaten. Und deswegen wollten wir ein Zeichen geben, dass wir diese Zwistigkeiten und Streitigkeiten und Diskussionen überwinden wollen. Und wir als Christen geben ein Beispiel. Vergebung und Versöhnung, das ist eigentlich das Ziel dieser Erklärung und eine Vorbereitung für die mitteleuropäische katholische Tagen im Jahre im Mai 2004 in Mariazell.
Der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn, erklärte auf der Pressekonferenz, ähnliche Dokumente solle es eigentlich gar nicht geben. Warum entstand also die gemeinsame Erklärung?
Wenn es nicht die populistischen Polemiken mancher Politiker in den letzten Monaten gegeben hätte, dann wäre dieses Dokument nicht notwendig gewesen. Aber da es sie gegeben hat, sowohl in Österreich wie in der Tschechischen Republik, sind wir überzeugt, dass wir das so nicht stehen lassen dürfen. Wir müssen dagegen reagieren und müssen einen anderen Weg zeigen, den christlichen, den Weg der Gemeinsamkeit, den Weg der versöhnten Nachbarschaft.
Inwieweit kann sich so ein Dokument auf die Meinung der einfachen Christen auswirken, auf die Öffentlichkeit? Also jetzt sind wir da unter der kirchlichen Hierarchie, kann man sagen.
Ich glaube, die einfachen Leute sind in unseren Ländern viel weiter. Die haben diese Probleme nicht. Hier versuchen gewisse politisches Kleingeld zu machen, indem sie alte, längst vergangene Emotionen aufwühlen und anschüren. Ich glaube, unsere Völker, unsere einfachen Leute sind längst über dieses Stadium hinweg. Und auch die Christen bei uns verstehen sich so gut, das ist nicht mehr unser Problem.
Musik. Die traurigen Bilder des Prager Zoos gingen während des Hochwassers im vergangenen Sommer um die ganze Welt. Doch wie sieht die jetzige Lage aus? Wie hat man sich der Herausforderung gestellt, zerstörte Gehege wieder aufzubauen? Dita Bayrova berichtet.
Der Prager Zoo war durch seine Lage an der Moldau im letzten Jahr besonders stark vom Hochwasser betroffen. Rund die Hälfte der Anlagen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nun, mit dem beginnenden Frühling, soll mit der Rekonstruktion der Gebäude begonnen werden, die das Wasser auf dem Gewissen hat. Da im Winter mit Frost zu rechnen war und die Gebäude nicht austrocknen konnten, hat man sich damit begnügt, Tiere umzuquartieren und beschädigte Häuser notdürftig zu reparieren. Bisher haben die Reparaturen 66 Millionen Kronen, ca. 2 Millionen Euro, gekostet, wobei die Finanzierung teilweise von der Versicherung, dem Magistrat der Stadt Prag und auch durch Spenden übernommen wurde. Den ganzen Winter über wurden Pläne projektiert und nun soll es unter anderem an die Herrichtung des Pavillons der Gorillas und der Großkatzen gehen. Damit ähnliche Ereignisse wie im letzten Sommer nicht wieder den Zoo bedrohen, soll das vorhandene Gelände nun anders genutzt werden. Petr Fake, der Direktor des Zoos, sagte dazu:
Wir haben vor allem den Konzept der Zoo geändert.
Wir haben vor allem das Konzept des Parks verändert. Das Hochwasser kann uns jederzeit erreichen, obwohl wir gegen das Hochwasser des Ausmaßes von vor 25 Jahren geschützt wären. Aber gegen eine Flut, wie sie im letzten August herrschte, sind wir nicht gewappnet. Also haben wir das Konzept verändert. In dem unteren, am Fluss gelegenen Bereich des Zoos werden Gehege für Tiere gebaut, die leicht zu evakuieren sind und deren Anlagen finanziell günstiger sind. Außerdem werden dort Spielplätze gebaut und die Parkplätze hinverlegt. Die Gebäude, die dem Wasser standgehalten haben, wie zum Beispiel die der Gorillas und der Raubkatzen, werden renoviert. Anlagen, die vollkommen zerstört wurden, werden durch solche ersetzt, die mit dem Wasser zusammenhängen, wie zum Beispiel für Wasservögel oder leicht transportfähige Tiere, wie Kleinaffen. Der Pavillon der Elefanten und Nilpferde wird in den sicheren, auf dem Berg gelegenen Bereich des Zoos verlegt.
Sicher können sich noch viele an den Seelöwen Gaston erinnern, der über die Moldau und die Elbe bis nach Deutschland schwamm und dann beim Rücktransport ums Leben kam. Das Bassin der Robben liegt gleich am Eingang und lockt viele Besucher an. Dazu sagte uns Petr
Fake:
Dort ist eine kleine Gedenktafel angebracht. Aber vor allem haben wir in Zusammenarbeit mit seiner langjährigen Pflegerin über Gaston und sein Schicksal ein Buch herausgegeben. Das Buch wird auch im öffentlichen Buchhandel unter dem Namen »Wohin schwimmst du, Gaston?« erscheinen.
Mit den Spenden, die sich bisher auf 20 Millionen Kronen belaufen, sollen die neuen Bauten des Zoos mitfinanziert werden. Ein Großteil des Geldes kam auch aus Deutschland. Und das, obwohl Deutschland auch unter dem letztjährigen Hochwasser sehr zu leiden hatte, betonte Petr Fake.
Und das war auch schon der letzte Beitrag des heutigen Tagesechos. Weiter geht es mit heute am Mikrofon und Gerald Schubert.
Heute am Mikrofon.
Herzlich willkommen bei unserer Sendereihe Heute am Mikrofon. Es begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören diesmal ein Gespräch mit Frau Daniela Cervova, der Direktorin des Informationszentrums der Europäischen Union in Prag. So viel sei jetzt schon verraten. Frau Cervova hat eine ganze Menge zu erzählen über einen bestimmten Bereich der Vorbereitung Tschechiens auf den EU-Beitritt und darüber, welche Schwerpunkte im Informationsbedürfnis der tschechischen Gesellschaft bezüglich der Europäischen Union heutzutage eigentlich bestehen. Bleiben Sie also dran, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Wir sind heute im Informationszentrum der Europäischen Union in Prag zu Gast bei der Direktorin, Frau Daniela Cervova. Frau Cervova, können Sie uns kurz einmal erklären, was sind denn die Aufgabengebiete dieses Zentrums und wie ist auch die Geschichte dieses Zentrums?
Das Informationszentrum wurde im Rahmen von der Kommunikationsstrategie der Europäischen Kommission in neuen Beitrittsstaaten gegründet, und zwar als das erste in den Beitrittsstaaten im Oktober 98. Das heißt, wir sind schon ziemlich etabliert, man kennt uns, und unsere Aufgabe ist es natürlich vor dem Beitritt und auch nach dem Beitritt Informationen an Leute zu geben, die interessiert sind, Natürlich nehmen wir teil auch an verschiedenen Projekten, die von der Delegation der Europäischen Kommission organisiert werden. Also wir sind natürlich Teil von der Delegation der Europäischen Kommission. Das sind verschiedene Projekte. Dann sind es sehr viele Publikationen, Factsheets, Webpages, Seminare, Konferenzen. Wir sind zu sechst hier. Also ich habe noch 5 Kolleginnen und dann 4 junge Studenten, die als Informationsofficer arbeiten, denn wir kriegen sehr viele Fragen. Nicht nur, dass Leute persönlich kommen, es kommen ungefähr 150 Leute am Tag durchschnittlich. Wir kriegen auch sehr viele Anfragen übers Internet, über unsere Webpage, die auch sehr gut besucht wird. Wir haben 36.000 Besucher pro Monat. Und die Tendenz ist natürlich steigend. Die Tendenz ist auch in dem Sinne steigend, dass wenn man jetzt viel über den Beitritt spricht, man redet viel über die Kommunikationsstrategie der Regierung. Viele Leute, die sich gar nicht für EU interessiert haben, bis jetzt erkennen, oh, jetzt gibt's Referendum in 3 Monaten. Was heißt das, die EU beizutreten und so weiter und so fort. Und wir sind hier, um die Fragen zu beantworten, um verschiedene Mythen, die vor 5, 6 Jahren in Österreich oder in Deutschland sehr beliebt waren. Man kennt ja Gurken, man kennt Bananenmythen und so weiter und so fort. Also diese Mythen versuchen wir irgendwie zu ländern und halt zu erklären, dass es das gar nicht gibt. Also das sind unsere Aufgaben und sehr viel Arbeit.
Sie haben schon gesagt, dass Sie auch viele Veranstaltungen organisieren, dass Sie auch strukturell beteiligt sind an Veranstaltungen der Kommission. Ich habe aber, als ich hier heute hereingekommen bin, gesehen, dass Sie auch eine Menge Informationsmaterial aufgelegt haben. Das sieht eigentlich so aus, als würden auch einfach Leute bei der Tür hereinkommen, unangemeldet, nicht im Rahmen von Veranstaltungen, die sich einfach erkundigen. Sie haben schon teilweise die Schwerpunkte thematisch angesprochen. Trotzdem würde es mich jetzt nochmal interessieren, welche Leute kommen denn da so? Ist das eher allgemeines Interesse oder ist das auch oft so, dass ganz konkret irgendwelche Geschäftsleute kommen und ganz in einem ganz konkreten Bereich wissen wollen, was wird sich für mich ändern. Sind es eher allgemeine Anfragen oder konkrete? Und daran anschließend gleich die zweite Frage, worin besteht denn hauptsächlich die Skepsis?
Also früher, wo wir hier 98 angefangen haben, kamen Studenten und Leute, die uns halt von der Straße gesehen haben. Jetzt, wo wir schon so bekannt sind, wie ich gesagt habe, kommen alle Leute. Also generell, ich würde sagen, es kommen alle Leute, natürlich kommen sehr viele Studenten, die das als Pflicht von ihren Professoren gekriegt haben, sich das Informationszentrum anzusehen und unsere Materialien, die alle natürlich kostenlos zu kriegen sind, abzuholen. Dann kommen auch viele, viele ältere Leute, die halt Zeit haben. Ne? Was es Geschäftsleute angeht, die kommen eher selten, die rufen an oder schicken die Anfrage per E-Mail. Und für Geschäftsleute gibt es auch ein Netzwerk von Euroinfozentrum. Da gibt es auch eins in Prag, in Vinohradska. Und auf Euroinfozentrum können sich Geschäftsleute wenden. Ja. Denn dort kriegt man verschiedene Informationen, wie man an Geld von der Europäischen Kommission kommen kann, wie man einen Grant kriegen kann als Geschäftsmann. Und dieses Netzwerk Euroinfozentrum, die werden auch von der Europäischen Kommission geleitet und bezahlt, genauso wie wir. Was es die Skepsis angeht, es hängt damit zusammen, dass Leute Angst haben, dass man unsere nationale Identität verliert. Wir sagen, das ist natürlich Unsinn. Die Österreicher, die sind vor 7, 8 Jahren beigetreten, die haben ihre nationale Identität gar nicht verloren. Also keiner verliert die Identität in Europa. Und die Skepsis der Leute reagiert natürlich darauf, was die Politiker sagen, was die Medien sagen, also es ist immer wie ein Ping-Pong. Und die Hauptangst, würde ich sagen, ist, dass alles teurer wird, was ja auch Unsinn ist, denn die Regierung hat eine Studie machen lassen von Experten, die auch auf unserer Webpage ist und auch auf der von der Regierung, wo klar gesagt wird, dass es zu keinen großen Schritten kommt. Also was wir hier alles in den letzten 12 Jahren erlebt haben, die Sachen hängen nicht mit dem EU-Beitritt zusammen. Also dass Sachen teurer geworden sind, das hängt nicht mit EU-Beitritt zusammen. Das hängt damit zusammen, dass wir halt eine andere ökonomische Struktur haben. Das ist klar, das verstehen die Leute natürlich manchmal nicht. Und die andere Frage ist, dass Leute Angst haben, dass sie ihr Geld verlieren. An dem Tag, wo wir beitreten, glauben viele, dass wir automatisch Euro kriegen und einführen werden. Und das stimmt ja auch nicht. Ja? Und das versuchen wir auch zu lindern, diese Skepsis, das sind die Hauptthemen. Also Euro, nationale Identität und dann kriegen wir sehr viele Anfragen über Steuern. Ja, über Steuern, wie viel Steuern wir dann an Brüssel weiterführen müssten und wie hoch die Mehrwertsteuer und so weiter und so fort, wie die erhöht werden. Und da müssen wir auch sagen, es gibt keine einheitliche EU-Steuerpolitik, man braucht keine Angst haben, das hängt alles von der Regierung ab, was in diesem Lande nach dem Beitritt passieren wird.
Sie machen den Eindruck, als würde Ihnen an dieser Arbeit sehr viel liegen und als würde Ihnen diese Arbeit auch gut gefallen. Aber wie sind Ihre persönlichen Pläne? Würden Sie gerne später auch in diesem Informationszentrum bleiben?
Meine Pläne, es ist kein Geheimnis. Ich habe mich in Brüssel für eine Position angemeldet und ich werde an den Konkurs teilnehmen, die man für die zweite Hälfte dieses Jahres plant. Also ich glaube, mein Platz ist in Brüssel.
Sie hörten ein Gespräch mit Frau Daniela Czervova, der Direktorin des Informationszentrums der Europäischen Union in Prag. Wir bedanken uns bei Frau Czervova für das Gespräch und wünschen ihr weiterhin alles Gute bei der Bewältigung ihrer Aufgabe. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören bei heute am Mikrofon in 2 Wochen, sagt Gerald Schubert.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní